Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Menschen in der Zeit. Heute mit Hans-Joachim Schellenhuber, Klimaforscher erster Klasse. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Herr Professor Dr. Schellenhuber, wir danken für Ihre Bereitschaft, uns ein Interview zu gewähren, das nur wenige Tage nach dem Pariser Weltklimagipfel, diesem äußerst wichtigen Ereignis, zum Kernpunkt haben wird. Papst Franziskus hat Sie, Herr Professor, als bedeutenden Physiker und Klimaforscher in seine päpstliche Akademie der Wissenschaften berufen. Aufgabe dieser vatikanischen Institution ist es, die Forschung eigentlich auf allen Gebieten weiter zu fördern. Sie besteht aus 80 vom Papst ernannten internationalen Experten unterschiedlicher Disziplinen. Eine dieser Disziplinen heißt Umweltschutz, den Sie, Herr Professor Schellenhuber, zu Ihrem Lebensthema und den Papst Franziskus zu seiner eigenen Chefsache erhoben hat. Und dazu sogar ein Lehrschreiben herausgegeben hat mit dem Namen Laudato Si. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte ist eine Enzyklika dem mittlerweile in Frage gestellten Fortbestehen unseres Planeten Erde gewidmet. Ein Lehrschreiben, das immer wieder als Regierungserklärung vom Papst Franziskus bezeichnet wird. Herr Professor Schellenhuber, Sie sind der verantwortliche Leiter des weltweit renommierten Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung, seitdem das Institut 1992 von Ihnen gegründet wurde. Sie sind Professor für theoretische Physik an der Universität Potsdam und External Professor am Santa Fe-Institut in den USA. Darüber hinaus sind Sie Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt.
Ja.
Sie haben also den Klimaschutz sozusagen zu Ihrem menschlichen und wissenschaftlichen Jungtim erhoben. Eingangs also die Frage, wie ist es dazu eigentlich gekommen, Herr Professor?
Nein, zunächst einmal haben Sie sehr korrekt wichtige Kerndaten aus meinem Leben geschildert. Es ist dazu gekommen, dass ich Physik und Mathematik studiert habe, mich dann in der theoretischen Physik habilitiert habe, bin aber sehr früh in ein Gebiet eingestiegen, das damals Chaosforschung hieß, also in den 70er Jahren sich schon entwickelte. In den USA konnte ich arbeiten mit führenden Persönlichkeiten auf diesem jungen Gebiet. Und da geht es letztendlich darum, sehr komplexe Systeme zu verstehen. Und mit die komplexesten Systeme finden wir in der Natur. Das können Wolken sein, das können Muster im Wattenmeer sein, das können natürlich biologische Systeme sein. Und mit das komplexeste aller Systeme ist das Klimasystem. Insofern bin ich über die wissenschaftliche Neugier zum Umweltthema gekommen und damit am Schluss auch zum Umweltschutz.
Herr Professor, auf der UNO-Klimakonferenz, und jetzt sind wir schon in Paris, Herr Professor, gelang ein seit Jahren herbeiersehnter Durchbruch. Nach langen Verhandlungen schlossen fast 200 Staaten einen neuen Weltklimavertrag. Erstmals verpflichtet sich fast die gesamte Staatengemeinschaft vertraglich auf einen gemeinsamen Weg im Kampf gegen die Erderwärmung. Und in dem Vertrag, der ab dem Jahre 2020 in Kraft treten wird, haben sich die Staaten sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Welche sind die wichtigsten, Herr Professor?
Ist zunächst einmal vereinbart worden, und das war in gewisser Weise eine politische Überraschung, ich denke, auch der Vatikan hat dazu seinen Teil beigetragen, dass man sagt, man muss so etwas wie einen Cordon sanitaire schaffen, also einen Korridor, mit dem wir die Erderwärmung begrenzen. Und dieser Korridor liegt jetzt zwischen 1,5 und 2 Grad. Also völkerrechtlich ist festgelegt, dass die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad begrenzt werden soll, dass wir aber alles unternehmen sollen, um möglichst sogar bei 1,5 dem Planeten landen können. Zweitens ist eben auch gesagt worden, das bedeutet letztendlich, dass wir in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts im Grunde genommen netto null Emissionen von Treibhausgasen haben müssen, was wiederum bedeutet, dass wir CO2, das wichtigste Treibhausgas, im Grunde genommen im Zeitfenster zwischen 2050 und 2070 auf null fahren müssen. Und dann drittens, es gibt eben die gegenseitige Festlegung darauf, sich selbst in die Karten schauen zu lassen. Also Indien würde China in die Karten schauen lassen und die USA, Europa und so weiter. Es wird also Transparenz bei den Zielen versprochen und ganz bemerkenswert, gewissermaßen im Kleingedruckten, aber umso wichtiger, das Niveau des Ehrgeizes gewissermaßen, also das Niveau der Anstrengung soll alle 5 Jahre dann wirklich erhöht werden. Also man darf nicht stehen bleiben bei dem, was man versprochen hat, muss sich immer weiter anstrengen. Das ist aber auch bitter nötig, um diese Grenze von 1,5 Grad Celsius überhaupt in den Blick nehmen zu können.
Wem oder welchen von den fast 200 Staatsmännern würden Sie, Herr Professor, die Note 1 bei den Verhandlungen der Klimakonferenz in Paris geben?
Ich denke, dass 3 Figuren wirklich zu nennen sind und das ist meine bescheidene persönliche Bewertung. Also die Mechanik der Verhandlungen hat natürlich ganz eindeutig mitbestimmt John Kerry, ja, der Außenminister der USA, der im direkten Auftrag von Präsident Obama unterwegs war und der, ich habe öfters mit ihm persönlich gesprochen, das Klimaproblem auch wissenschaftlich sehr gut versteht. Dann gehört sicherlich jemanden auch die Note 1, dem ich die Ehre habe, selbst auch zu beraten, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die ja theoretische Physiker ist, gelernte und die sich sehr früh in Europa zu einer überragenden Fürsprecherin für den Klimaschutz entwickelt hat. Und dann eine weitere Person, das ist sicher Papst Franziskus, weil wo immer ich hinkomme und mit Wissenschaftlern oder auch Laien spreche, man sagt, die Enzyklika Laudato Si ist sowas, im Englischen sagt man Game Changer, also etwas, was die öffentliche Debatte völlig verändert hat. Also diese 3 Personen würde ich auf jeden Fall mit der Note 1 bedenken.
Um Ihren Botschaften, Herr Professor Schellenhuber, besonders eindrucksvoll zu vermitteln, bedienen Sie sich literarisch zuweilen sehr anschaulicher Szenarien, eigentlich Schreckensszenarien. Zum Beispiel sprechen Sie von einer globalen Selbstverbrennung oder einem Klimawandel, der sich wie ein Asteroideneinschlag in Zeitlupe abspielt. Oder Sie sagen, wenn ein Mensch hohes Fieber hat und 2 Grad dazukommen, dann ist er tot. Ist das gekonnte Werbung, bewusste Schwarz-Weiß-Malerei oder physikalische Befundsaufnahme eines renommierten Forschers?
Ich muss natürlich sagen, es ist das Letztere, das verstehen Sie, aber es ist tatsächlich keine Panikmache, weil man denkt ja sehr, sehr lange, ich denke seit 30 Jahren darüber nach, wie man die Botschaft vermitteln soll. Und wenn ich von Selbstverbrennung spreche, was auch der Titel meines neuen Buches ist, dann ist das schon ernst gemeint. Wenn wir alles, was wir an fossilen Ressourcen wirtschaftlich noch fördern können, in der Tat in diesem Jahrhundert verbrennen würden, dann würde sich die Erde längerfristig, also in den nächsten 200-300 Jahren, um 8 oder gar 12 Grad erwärmen. Und dann würde das menschliche Leben rein physiologisch in einigen Regionen der Erde nicht mehr möglich sein.
Herr Professor Schellenhuber, Sie haben schon viele Verantwortungsträger in Politik, Wissenschaft und Kultur beraten, angefangen von der bereits zitierten Bundeskanzlerin Angela Merkel, die EU-Kommission, den UN-Generalsekretär und last but not least das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus. Der Klimagipfel in Paris wurde von Ihnen ja apokalyptisch als allerletzte Chance für ein Umdenken der Menschen, der Menschheit bezeichnet. Wird der Vertrag am Ende das halten, was er verspricht?
Ja, das mit der letzten Chance ist auch wiederum rein physikalisch begründet, weil wenn jetzt die Vereinten Nationen 1,5 Grad sagen, dann bedeutet das eine enorme Transformation der Weltwirtschaft in den nächsten 3, 4, 5 Jahrzehnten. Anders ist es rein physikalisch, naturwissenschaftlich nicht zu schaffen. Insofern wäre, wenn diese Chance von Paris verpasst worden wäre, eigentlich keine Chance mehr, den Klimawandel in beherrschbaren Maßen zu halten. Was ich in Paris besonders bemerkenswert fand, was wirklich uns auch Hoffnung gibt, ist der Geist, der dort herrscht. Und ich habe das in einem Interview auch so gesagt, der Geist von Paris hat die Gespenster von Kopenhagen vertrieben. Wo 2009 ja der Klimagipfel krachend gescheitert ist. Ich war damals mit dabei, es war ein überaus deprimierendes Erlebnis, nicht? Und dass eben die Franzosen, die Pariser, trotz der Terroranschläge 2, 3 Wochen zuvor, den Kraft hatten, die Begeisterung, die Fähigkeit, einen so großartigen Gipfel zu organisieren, wo man auch fühlte, ja, die Menschen gehören zusammen, sie vertrauen einander und sie müssen zusammen auch die Zukunft gestalten. Das kann gar nicht genug gewürdigt werden.
Herr Professor Schellenhuber, die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels bestimmen die Chronik unserer Tage. Meistens sind die Ärmsten der Armen davon betroffen. Der Klimawandel in der Ehre des heutigen Papstes, der die Barmherzigkeit seines Namensträgers auf sein Banner geschrieben hat, ist in der Tat auch mit einer moralischen Verpflichtung verbunden. Durch die Enzyklika Laudato Si wird die Barmherzigkeit als ein zentraler Auftrag der gesamten Kirche und nicht nur der Kirche dargestellt. Das Lehrschreiben fasst die heutige Problemlage gut zusammen, denke ich, und zeigt auf, dass die Ergebnisse aus spiritueller Perspektive dieselben sind wie aus wissenschaftlicher Sicht. Und nun kommt eine schwierige Frage. Gehören Glauben und Vernunft zusammen?
Man kann die Vernunft im Rahmen von rein wissenschaftlichen Untersuchungen betreiben und man kann natürlich Spiritualität auch in ganz eigenen Formaten entwickeln oder leben in diesem Fall. Aber wenn es um diese ganz großen Herausforderungen geht, wenn es darum geht, die Zukunft des menschlichen Projektes auf Erden zu gestalten, dann denke ich, wird das eine ohne das andere nicht auskommen können, nicht erfolgreich sein können. Dann ist es eben entscheidend, dass ich einen Begriff, einen außerordentlich schwierigen Begriff, vielleicht noch schwieriger als Ihre Frage, ins Spiel bringe, den ich vor einiger Zeit so formuliert habe, der fernsten Liebe, nicht? Die Nächstenliebe ist schon schwierig genug. Aber hier geht es darum, Liebe zu empfinden und entsprechend zu handeln. Ja, Liebe zu empfinden mit Menschen, die noch nicht geboren sind oder die auf der anderen Seite des Planeten wohnen oder beides in diesem Fall. Und der Klimawandel ist genau diese Herausforderung. Und wenn ich nicht über die Wissenschaft, über den kausalen Zusammenhang wüsste zwischen mir heute und einem Kind vielleicht in 100 Jahren auf der anderen Seite des Globus, wenn ich über die Wissenschaft nicht diesen Zusammenhang erklärt bekäme, dann wäre ich auch nicht in der Lage, diese Empathie zu empfinden. Warum empfinde ich Empathie? Weil ich an das Gute im Menschen glaube, weil ich daran glaube, dass wir gemeinsame Werte haben, dass wir die Schöpfung bewahren müssen. Ja, und so muss eben Glaube und Vernunft Hand in Hand gehen.
Herr Professor Schellenhuber, wir sind leider bei unserer letzten Frage bereits angekommen, aber sie ist beinahe so wichtig wie die vorletzte. Glauben Sie als Mensch und Wissenschaftler an die Fähigkeit des Menschen zur Umkehr, zur Herzensbildung, zur Demut, zur Freude an den kleinen Dingen, zur Achtsamkeit, wie sie uns Papst Franziskus im Lehrschreiben Laudato Si ans Herz legt?
Ja, ich kann nicht für die anderen Menschen sprechen. Ich kann nur in mich selbst hineinhorchen, mich prüfen. Und die Antwort ist die, nicht immer habe ich diese Fähigkeiten besessen oder ich besitze sie nicht immer, aber sie kommen manchmal zum Vorschein und wenn die Not am größten ist, müssen sie sich eben am stärksten entfalten. Insofern, wenn ich von mir selbst auf andere schließe, trotz aller Zerrissenheit, ist die Antwort ja, ich glaube daran.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Hans-Joachim Schellnhuber, Klimaforscher erster Klasse. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.